Was nun die politische Entwicklung betrifft, so haben wir ja alle mitbekommen, in welch einer Weise die Mächte, die gegen Israel sind, sich schon gemeldet haben. Noch sind sie nicht losgelassen, aber sie haben sich gemeldet. Bruder Kramer gab mir gestern Abend hier eine Zeitschrift in die Hand und hier steht in einer Überschrift 50 Wahrsager am Hofe Saddam Husseins. Und dann wird aufgeführt, woher sie alle kamen, aus Mali, aus Mauretanien, aus dem Tschad, aus Senegal und so weiter. Und dann hat er eben diese Leute befragt, diese Fetischleute, das sind ja ganz besondere Menschen. Ich habe speziell einen von ihnen mal gesehen in Ghana. Wenn man sie einmal gesehen hat, hat man eigentlich genug gesehen fürs ganze Leben. In jedem Fall möchte ich die Beschreibung nicht näher geben, aber wir sehen, was diese Leute tun. Sie wissen selber nicht, was sie tun sollen. Von Gott haben sie keine Antwort. Also wenden sie sich an Zauberer, an Zeichendeuter und solche Leute. Und da fiel mir tatsächlich ein, dass es zu Daniels Zeiten nicht anders war. Ich möchte euch mal die zwei, drei Stellen aus dem Propheten Daniel lesen. Daniel 2, Vers 27 und 28. Daniel 2, 27 und 28. Daniel gab dem Könige folgende Antwort. Das Geheimnis, das der König zu wissen verlangt, können Weise und Beschwörer, Zauberer und Wahrsager dem Könige nicht kundtun. Das ist eine sehr gute Feststellung. Amen. Kein Zauberer, kein Wahrsager, kein Zeichendeuter kann etwas kundtun, wenn es um die Sache Gottes geht. Und dann lesen wir in Vers 28, aber es gibt einen Gott im Himmel, welcher Geheimnisse enthüllt. Und dieser hat dem Könige Nebukadnezar kundgetan, was in der Endzeit geschehen wird. Amen. Also nicht Zauberer, Wahrsager und Zeichendeuter, sondern der Gott des Himmels, der alle Geheimnisse weiß, er tut kund, was kundgetan werden muss. Dann in Daniel 5 möchte ich Vers 7 lesen. Daniel 5, Vers 7. Der König rief laut, man solle die Beschwörer, die Chaldäer und die Wahrsager herbeiholen und sagte zu den Weisen Babylons, wer die Schrift dort lesen kann und mir ihre Deutung zu geben weiß, der soll in Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette am Halse tragen und der Dritte in der Regierung meines Reiches sein. Aber es gab keinen, der dieses erfüllen konnte. Und nun lese ich Vers 11. Daniel 5, Vers 11. Es gibt in deinem Reiche einen Mann, in welchem der Geist der heiligen Götter wohnt, bei dem schon während der Regierung deines Vaters Erleuchtung, Scharfsinn und Weisheit geradezu von göttlicher Art gefunden worden sind. Und dann wird aufgeführt von den Wahrsagern und so weiter, dass sie nichts ausrichten können. Hier möchte ich eine Verbindung herstellen zwischen Daniel 2 und Daniel 5. In Daniel 2 haben wir gelesen, es gibt einen Gott im Himmel, der die Geheimnisse enthüllt. Und in Daniel 5 haben wir gelesen, es gibt einen Mann in deinem Reiche. Nicht nur einen Gott im Himmel, sondern einen Propheten Gottes auf Erden, der Verbindung zu dem Gott des Himmels hat.
Amen.
Und Gott offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Natürlich, diese Heidin sagte, indem der Geist der heiligen Götter wohnt. Sie kannte den einen Gott nicht, sie wusste nur von Göttern. Wir wissen, in Daniel wohnte nicht der Geist der Götter, sondern der Heilige Geist, der Geist des lebendigen Gottes. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, was wir hier gelesen haben, denn mit Nebukadnezar haben ja die heidnischen Königreiche ihren Lauf genommen. Und das erste Reich war ja damals das babylonische Reich als Weltreich. Und das letzte ist das römische Reich. Und so wie Gott damals nicht nur im Himmel war, als der Allwissende, sondern auf Erden einen Mann zu der Zeit hatte, als es notwendig war, die Geheimnisse zu offenbaren, die Schrift zu lesen, die Bedeutung zu geben und das Volk von Gott aus zu informieren. Genauso hat es in unseren Tagen sein müssen. Und deshalb sind wir dem Herrn auch dankbar, dass er seinen Knecht und Propheten gesandt hat, dem die Geheimnisse geoffenbart wurden und kundgetan worden sind. Mir ist noch aufgefallen, was im Propheten Jesaja im 19. Kapitel steht, Bezug nehmend noch auf das, was nun an Rat dort gegeben worden ist, von Weisen, von Zauberern und so weiter. In Jesaja Kapitel 19, Jesaja 19, Vers 11, und dann Vers 23. Eiteltoren sind die Fürsten von Zoan, die weisesten Ratgeber des Pharao, ein verdummter Rat. Das ist nicht mein Vokabular, das steht in der Bibel. Die weisesten dieser Welt sind Narren, sind Toren vor Gott, weil sie die göttliche Weisheit nicht kennen und den göttlichen Ratschluss nicht kennen. Deshalb sind sie Toren. Ich lese es noch einmal. Eiteltoren sind die Fürsten von Zoan, die weisesten Ratgeber des Pharao, ein verdummter Rat. Wie könnt ihr nur zum Pharao sagen, ich stamme von den Weisen ab, bin Nachkomme von den Königen und so weiter und so weiter. Dann in Vers 23. An jenem Tage wird eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assyrien gehen, so dass die Assyrer Ägypten und die Ägypter Assyrien besuchen können. Und die Ägypter werden dem Herrn im Verein mit den Assyrern dienen. Wir müssen das so sehen. Nicht die Volksmassen sind schuld, sondern ihre Führer, die sie irre geleitet haben. Wir haben es in unserem Lande während dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Es bedarf einen Führer und einige, die mitverführen und Reden schwingen, und das ganze Volk wird mitgerissen. Wer nicht mitmacht, ist selber dran. Und so müssen wir all diesen Volksmassen einfach verzeihen. Wir müssen ihnen vergeben. Sie wissen nicht, was sie tun. Es sind die Verführer, die am Werke waren und noch sind, und Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir hier nun lesen, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo nun auch Assyrien, nicht nur das heutige Syrien, sondern Assyrien, das bis zum Euphrat geht, das eben die gesamte Gegend, die Gott eingeplant hat, in die ursprüngliche Planung mit Israel, dass das gesamte Gebiet dem Herrn dienen wird, nach dem letzten Kampf, nach der letzten Auseinandersetzung, wenn wirklich völlig aufgeräumt worden ist, dann wird dies alles geschehen. Im Propheten Jesaja möchte ich noch Vers, vielleicht nur noch aus Jeremia, Jeremia 50. Jeremia Kapitel 50, wir wollen uns an diesem Thema nicht zu lange aufhalten, nur um uns zu zeigen, wie die Propheten des Alten Testaments schon Dinge vorausgesagt haben. Aus Jeremia 50, Vers 35 und 36. Das Schwert komme über die Chaldäer, so lautet der Ausspruch des Herrn, über die Bewohner Babylons, über seine Fürsten und über seine Gelehrten. Das Schwert über die Schwätzer, in Klammern Wahrsager, dass sie als Narren dastehen, das Schwert über seine tapferen Krieger, dass sie zu Feiglingen werden. Das haben wir alles erlebt in diesen Tagen. Die Spezialgarde, alles. Am Schluss sind's Feiglinge. Sie mussten gehen, weil sie getrieben worden sind. Aber Gott wird nach dem Rechten sehen. Ich glaube, wir alle sehnen uns, wie in Römer 8 geschrieben steht, dass diese Welt, diese Erde, dieser Kosmos, dass alles von der Vergänglichkeit erlöst wird, dass alles aufatmen könnte und wieder in die göttliche Ordnung, in Gemeinschaft mit Gott zurückgebracht wird, dass alles Seufzen, alles Stöhnen ein Ende hat, und wir tatsächlich froh werden können in dem Herrn. Aus Jeremia 51, noch Vers 35 und 36. Jeremia 51, 35 und 36. Die an mir verübte Gewalttätigkeit und meine Zerfleischung komme über Babylon. So spreche die Bewohnerschaft Zions und mein Blut über die Bewohner des Chaldäerlandes. So spreche Jerusalem. Darum hat der Herr so gesprochen. Wisse wohl, ich führe deine Sache und vollziehe die Rache für dich. Ich trockne Babylons Strom aus und lasse seine Brunnen versiegen. Babylon soll zum Trümmerhaufen werden und so weiter und so weiter. Wir haben es vorhin schon gesagt, Gott hat verheißen, für Israel zu streiten. Und warum? Weil er Israel als sein Volk aus allen Völkern, Sprachen und Nationen erwählt hat. Weil er den Bund mit ihm geschlossen und Verheißungen aus Gnaden geschenkt hat. Deshalb wird er der Gott Israels genannt. Nicht der Gott Deutschlands, nicht der Gott Amerikas, nicht der Gott Russlands, aber tausendmal und mehr so gut wie einmal der Gott Israels. Gott hat Israel erwählt, Gott steht zu Israel. Israel sei gesegnet im Namen des Herrn. Wie gesagt, mir hat es große Freude bereitet zu hören, als die Vereinigten Staaten einfach sagen, greift ihr nicht ein, tut nichts, wir werden es für euch tun. So hat es Gott gefügt und der Name des Herrn sei hochgelobt und hochgepriesen. Wir könnten eine ganze Anzahl Bibelstellen diesbezüglich lesen, doch dazu sind wir heute nicht hier. Ich möchte aus Hesekiel 34 lesen, im Anschluss an das Wort, das Bruder Schmidt aus Johannes 10 gelesen hat, möchte ich hier Hesekiel 34 lesen, ein uns bekanntes Wort, es wird von den Hirten gesprochen, die nun nicht recht geweidet haben, die an sich selber dachten und nicht an die Herde. Aber dann wird von Vers 17 doch Folgendes gesagt. Hesekiel 34 von Vers 17. Ihr aber, meine Herde, so hat Gott der Herr gesprochen, ich will nunmehr Gericht halten zwischen den Schafen untereinander und gegenüber den Widdern und den Böcken. Genügt es euch nicht, die beste Weide abzuweiden, müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Ihr habt klares Wasser zu trinken, müsst ihr da noch das übrig gebliebene mit euren Füßen aufwühlen, so dass meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zerstampft habt, und das trinken, was ihr mit euren Füßen aufgewühlt habt? Darum spricht Gott der Herr so zu ihnen. Seht, nunmehr will ich selbst Gericht zwischen den fetten und den mageren Schafen halten. Hier geht es mir hauptsächlich um diesen einen Gedanken. Gott spricht hier nicht zu Fremden, er spricht zu Schafen, zu seinen Schafen. Und seine Schafe hören seine Stimme. So haben wir es mitgelesen. Nun spricht er aber einen Tadel aus. Er spricht hier von zwei verschiedenen Gruppen von Schafen, die alle zusammen haben zunächst getrunken und haben zunächst geweidet. Und dann gab es einen Fortschritt und die einen gingen weiter, die anderen nicht. Die einen wollten nur noch mehr essen und trinken, auf frischer Weide sein, und die anderen haben ihnen das mit Füßen zertreten. Was den einen kostbar wurde und war, haben die anderen mit ihren Füßen zertreten. Und das frische Wasser, das die einen wieder gern weiter zu sich genommen hätten, haben die anderen mit ihren Füßen aufgewühlt, damit es nicht mehr frisch war. Und das ist die urgewaltige Lektion für unsere Tage. Es gibt Schafe Gottes, die aber das, was einigen der Schafen wichtig ist, wertvoll, kostbar, Speise und Nahrung für diese Zeit und frisches Wasser, das er fließen lässt, aber sie wollen es nicht. Sie zertreten es, sie wühlen das Wasser auf, und machen so den Schafen das Wasser, das sie trinken wollen, und die Weide, an der sie sich laben möchten, zunichte. Und das tadelt Gott. Nicht ich und nicht ein Prophet, sondern Gott tadelt und sagt, ihr habt klares Wasser zu trinken gehabt. Ihr habt klare Weide gehabt, um euch zu nähren. Und wir streiten keinem die Gotteskindschaft ab. Es gibt viele Kinder Gottes, aber nicht alle gehen den Weg mit Gott bis ans Ende. Und wenn wir das Gleichnis von den Jungfrauen auch hier mit einbringen dürfen, dann sind doch alle 10 Jungfrauen gewesen, alle 10 hatten brennende Lampen, alle 10 waren rein, alle schliefen ein, alle wachten auf, alle gingen dem Bräutigam entgegen. Da war zunächst kein Unterschied. Nur zu dem Zeitpunkt, als der Bräutigam kam, wurde es offenbar, dass die einen noch Reserveöl hatten und die anderen nicht. Ihr Lieben, die große Lektion in jeder Erweckung, die Gott auf Erden gab, bestand darin, dass die einen weitergingen mit dem Herrn und die anderen stehen blieben. Und die da weitergingen, waren im Vorteil bei Gott, denn Gott hatte sie weitergeführt. Und die anderen haben ihnen das zertreten, was ihnen kostbar war, anstatt Gott zu danken und ebenfalls weiterzugehen. So ist es auch in unseren Tagen gewesen und so wird es sein bis ans Ende. Wer nicht weitergeht, wird das, was anderen, die weitergehen, kostbar ist, mit den Füßen zertreten, wird es unessbar machen, aufwühlen, damit nicht schön getrunken werden kann. Aber dank sei dem Herrn, es gibt Schafe seiner Weide, die auf seine Stimme hören und die einfach vorwärts gehen, bis sie vom Glauben zum Schauen kommen. Und da haben wir die Schriftstellen im Korintherbrief insbesondere, wo Paulus nun wirklich mahnend an die Gläubigen schreibt. 1. Korinther, 9. Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 24. 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält, lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt. Wir müssen diesen Wettkampf, diesen Wettlauf bis ans Ende durchhalten, um dann gekrönt zu werden. Und gerade in diesem Zusammenhang fährt Paulus fort und schreibt in Kapitel 10 von Vers 1, dass Gott über die Väter nicht glücklich war. Sie sind zwar herausgeführt worden, aber dann heißt es in Vers 5, doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Nicht die Herausführung, sondern die Hereinführung, die Standhaftigkeit, das mit Gott mitgehen, das Schritthalten mit dem Herrn entsprechend dem geistlichen Werdegang in unseren Tagen. Nicht aufwühlen, nicht zertreten, sondern trinken und essen, nämlich das, was Gott uns in diesen Tagen bereitet hat. Und wir haben es immer wieder gesehen, speziell dann, wenn wir uns auf den prophetischen Dienst dieser Tage berufen, dann werden wir missverstanden. Dann werden uns die Dinge, die Gott direkt geoffenbart hat und die uns teuer geworden sind, die werden zertreten. Wir haben es immer wieder erlebt. Und da ist die Gefahr. Ich sage es noch einmal, wir streiten keinem die Gotteskindschaft ab. Jeder, der Gott erlebt hat und wiedergeboren ist, soll ein Schaf des Herrn sein. Aber Schafe müssen dem guten Hirten folgen. Wenn sie den anderen Hirten folgen, die sich selber weiden und die sie anders beeinflussen, wie soll es dann gut gehen? Und was spricht Gott? Ich werde mich meiner Schafe selber annehmen. Ich werde sie weiden. Und dafür sind wir Gott auch dankbar. Denn seht, wenn die Hirten sich selber weiden, und wann weiden sie sich selber? Wenn sie nicht mehr in Übereinstimmung mit dem guten Hirten das Volk Gottes auf die jetzt von Gott vorbereitete frische Weide führen. Wenn sie die Leute auf eine längst abgegraste Weide, die jahrelang alt ist, und sie dahin zurückführen, wie sollen sie dort weiden? Der Herr bereitet vor uns immer einen neuen Tisch. Es gibt Neues zu essen, wir können neu trinken und uns laben an den reichen Gütern seines Hauses. Die Hirten, die sich selber weiden, möchten zurückführen, möchten stehen bleiben. Aber die von Gott gesetzten Hirten sind Übereinstimmung mit dem großen Hirten, der sein Leben für die Schafe gelassen hat. Und ihnen ist alles daran gelegen, dass die Schafe wirklich auf die frische Weide kommen und dass sie das empfangen, was der Herr bereitet hat. Über die Hirten, die sich selber weiden, spricht Gott folgendes Urteil in Hesekiel 34 von Vers 8. So wahr ich lebe, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, weil meine Schafe geraubt und meine Schafe von allen wilden Tieren des Feldes gefressen worden sind, ohne dass ein Hirt da war, und weil meine Hirten sich nicht um meine Schafe gekümmert, sondern sich selbst, aber nicht meine Schafe geweidet haben. Darum, ihr Hirten, vernehmt das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Nunmehr will ich an die Hirten, ich will meine Schafe von ihnen zurückfordern und ihrem Hirtenamt ein Ende machen, damit die Hirten nicht mehr sich selbst weiden. Nein, ich will meine Schafe ihnen aus dem Rachen reißen, dass sie von ihnen nicht mehr gefressen werden. Wenn wir geistliches Verständnis haben, dann braucht dieses Wort wirklich nicht mehr gedeutet zu werden. Möge der Herr uns die Gnade schenken, zu erkennen, dass er der gute Hirte ist und dass er seine Schafe immer auf grüne Aue am frischen Wasser lagen lässt. Gott hat es so gewollt, er hat es so bestimmt. Und wir sehen es im Alten Testament. Gott hat immer Manna gegeben für den einen Tag und dann wieder für den nächsten und wieder am nächsten Tage. Und das Volk Israel durfte nicht vom Montag zum Dienstag, vom Dienstag zum Mittwoch oder irgend von einem Tage auf den anderen aufbewahren, sonst wären sofort Würmer da drin gewesen. Ihr könnt es nachlesen. Und es wäre nicht mehr essbar gewesen. Nur am letzten Tage gab es für die zwei Tage, weil der Sabbat fiel. Aber so hat es Gott geordnet. Und so ist es auch in den sieben Gemeindezeitaltern. Gott hatte seine Boten, Gott hatte seine Botschaft und Gott hatte seine Überwinderschar, die gehört hat auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben den Punkt erreicht, wo wir uns die Frage ernsthaft stellen müssen, auf wen hören wir eigentlich? Auf Hirten, die uns von dem, was Gott bereitet hat, zurückhalten wollen? Für sie selber scheint es nicht bestimmt zu sein. Sie wühlen das auf mit ihren Füßen. Sie zertreten es. Und es geht in Erfüllung, was der Herr damals zu den Schriftgelehrten sagte. Ihr selber seid nicht hineingegangen und habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen und andere daran gehindert, die hineingehen wollten. Gott sorgt aber dafür, dass alle die Möglichkeit bekommen, sich loszulösen von dem Munde der Menschen und von dem, was Menschen sagen, und zurückkehren zu Gott, zu dem so spricht der Herr, des Wortes Gottes und so vom Herrn selber auf grüne Aue geführt werden. Aus Psalm 132 möchte ich lesen und dann zum Neuen Testament wieder zurückkehren. Psalm 132, ein sehr herrliches Wort. Hier lesen wir die Verse 13 bis 18. Psalm 132, 13 bis 18. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist meine Ruhestatt für immer. Hier will ich wohnen, weil ich's so begehrt. Zions Nahrung will ich reichlich segnen, seine Armen sättigen mit Brot, seine Priester werde ich in Heil kleiden, seine Frommen sollen laut frohlocken, dort will ich Davids Macht erblühen lassen, eine Leuchte hab ich meinem Gesalbten bereitet, seine Feinde will ich kleiden in Schmach, doch ihm soll auf dem Haupt die Krone glänzen. Es ist ein ganz wunderbares Wort. Hier finden wir den Gedanken ausgedrückt, da ist meine Ruhestatt. Da will ich wohnen, weil ich es so begehrt habe. Schon im Alten Testament, im Mose, lesen wir, Gott spricht, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir kennen es vom Neuen Testament aus, von den Worten, das Paulus an die Korinther gerichtet hat, 2. Korinther, 6. Kapitel, von Vers 16, 2. Korinther 6, von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wenn das nun der Wille Gottes ist und er die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, er wollte Wohnung nehmen auf Erden. Schaut, Gott hat in Christo Wohnung genommen. Es stand und steht noch heute geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet. Es war ein irdischer Leib, in dem der Geist, der Gott war und ist, Wohnung genommen hat. Und die Schrift sagt, in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nicht nur ein Teil, die ganze Fülle der Gottheit wohnte in Christus leibhaftig. Und der nächste Vers lautet, und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Nun aber ist Christus gestorben, ist gekreuzigt worden, wurde begraben. Um was? Um eine Gemeinde zu erlösen, ein Eigentumsvolk zu erkaufen, Söhne und Töchter Gottes ins Dasein zu rufen, die nach seinem Muster, nach seinem Ebenbild, durch den Geist Gottes wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung und somit Tempel des Heiligen Geistes werden und das göttliche Leben in sich tragen und Offenbarungsstätte des Höchsten hier auf Erden werden. Und ihr Lieben, wir müssen uns mit diesem Gedanken vertraut machen. Gott will unter uns wohnen, er will unter uns wandeln, er will reden, er will sich offenbaren. Alle Unsicherheit muss weichen, jeder Zweifel muss fliehen. Göttliche Gewissheit, ein göttliches Absolut muss in unser Herz kommen durch den Heiligen Geist. Es gibt Menschen, die sich fragen, hab ich den Heiligen Geist empfangen? Bin ich wirklich ein Gotteskind? Ihr Lieben, solange wir von Zweifeln geplagt werden, wird die Freude am Herrn noch nicht unsere Stärke werden können. Erst dann, wenn wirkliche Glaubensgewissheit nicht aus uns, von Gott kommend, uns zuteil wird, dass wir sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich angenommen. Ich weiß, er hat mir vergeben. Ich weiß, ich bin ein Gotteskind geworden. Wenn wir diese Gewissheit in uns haben, dann können wir weitergehen und die weiteren Segnungen Gottes in Empfang nehmen. Wollen wir diesen Text noch einmal lesen? Im Psalm 132 von Vers 13. Wenn der Herr hat Zion erwählt, hat er nicht auch dich und mich erwählt? Steht nicht in Epheser 1 geschrieben, er hat uns ja schon vor Grundlegung der Welt erwählt? Haben wir nicht die Verheißungen, Römer 8, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen und die hat er in das Bild seines Sohnes umgeschaltet. Das sind nicht nur Verheißungen, bei Gott sind es schon Realitäten. Wir lesen weiter. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es zu seiner Wohnung begehrt. Steht nicht geschrieben, welch ein Haus wollt ihr mir bauen? Welches ist die Stätte meiner Ruhe? Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Welch ein Haus wollt ihr mir bauen, dass ich da selbst wohnen könnte? Und hier lesen wir, denn der Herr hat Zion erwählt, hat es zu seiner Wohnung gemacht. Gott wohnt nicht in einem Bau aus Steinen von Menschenhand angefertigt. Gott ist lebendig, er braucht einen beweglichen Leib. Und der Leib des Herrn hat neues göttliches Leben empfangen. Und wie wir es oft gesagt haben, am Leibe des Herrn, der lebendig ist, gibt es keine toten Glieder, sondern wie der Weinstock und die Reben miteinander verbunden sind und das gleiche Leben tragen und Frucht hervorgebracht wird, so sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er das Haupt und wir die Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Gott hat uns mit einer hohen Berufung auserwählt, zu einem ganz besonderen Zweck auf Erden bestimmt. Nämlich jetzt sein Tempel zu sein, die Stätte, in der er reden, wirken und sich offenbaren kann. Vers 14, dies ist meine Ruhestatt für immer. Hier will ich wohnen, weil ich's so begehrt. Gott hat es so gewollt und deshalb hat er die Vorbedingungen geschaffen, damit es in Erfüllung gehen kann. Hat nicht Gott auch dich erwählt? Hat nicht Gott es so gewollt, dass du und ich Kinder Gottes werden und dass er Wohnung in uns nimmt, durch den Glauben in unsere Herzen hineinkommt? Und dann können wir sagen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich werde unter ihnen wohnen und werde ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Ich werde unter ihnen wandeln. Das will Gott tun. So hat er es begehrt. Er hat durch Golgatha, durch die Erlösung, durch die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes die Voraussetzungen geschaffen, damit das Wirklichkeit werden kann. Jetzt müssen wir es im Glauben annehmen und Gott mächtig in uns wirken lassen und nicht denken, ja, wie will Gott es bei mir schaffen? Hat nicht Saulus, der zum Paulus wurde, sagen können, mir als dem Schlimmsten ist Barmherzigkeit widerfahren. Gott kann doch in einem Augenblick dich und mich und unser Geschick, unser ganzes Dasein wandeln. Wir sind dann nicht mehr die Alten, sondern die Neuen. Denn so steht's geschrieben, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich möchte zu dem Thema wenigstens zwei, drei Stellen lesen, damit wir auch hier unterscheiden lernen, in welch einer Weise Gott die Dinge geordnet hat, und zwar in seinem Wort geordnet hat. In Galater 4 möchte ich von Vers 1 lesen. Galater 4 von Vers 1. Ich sage, solange der Erbe noch unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, wenn er auch der Herr von allem ist. Ein sehr ernstes Wort. Wir können Erben Gottes und Miterben Christi sein. Wenn wir aber unmündige Kinder geblieben sind und nicht in das Jünglings- und Mannesalter hineingekommen sind, nicht das geistliche Wachstum mitgemacht haben, wie Johannes in seinem Brief schreibt. Er sagt, ich schreibe euch, ihr Jünglinge, ich schreibe euch, ihr Väter. Er hat da unterscheiden gelernt nach dem Wachstum derer, die in Christus Jesus sind. Wenn wir hier das Wort unmündig nehmen, dann steht es in Verbindung mit verschiedenen Lehren, die wie Winde im Lande wehen, und dass Menschen, die unmündig sind und ungefestigt, hin und her geworfen werden. Wir müssen standhaft werden in Gott, standhaft in seinem Worte und nicht nach links und rechts hören, sondern das Wort als unser absolut annehmen und nicht länger unmündig bleiben, denn was nützt es uns, wenn wir einst Erben sind, wenn es heute noch nicht offenbar werden kann, dass Gott uns in den Platz der Sohnschaft hineinstellen kann, in den wir hineingehören. Nur auf die Zukunft vertrösten genügt mir nicht. Gott hat heute für uns viel bereitet. Und was für die Zeit ist, wollen wir in der Zeit haben. Was für das tausendjährige Reich bestimmt ist, komme dann. Und was für die Ewigkeit bestimmt wurde, das komme dann in der Ewigkeit. Aber alles, was Gott der Gemeinde verheißen hat, das gehört uns. Und wie Bruder Brenham deutlich sagt, er sprach es aus, wir leben unter unserer von Gott gegebenen Würde. Wir haben den Stand, den Gott uns als Söhne und Töchter Gottes zugedacht hat, noch nicht eingenommen. Deshalb hat er die Predigt gehalten, die Reife des vollkommenen Mannes in Christo. Und so steht's auch in der Bibel, dass wir heranwachsen sollen zur vollen Mannesreife in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich meine, an der geistlichen Nahrung kann es nicht liegen. Es kann nur noch an jedem persönlich liegen, dass er durch den Unglauben, der ihn beherrscht, aufgehalten wird. Das Wort Gottes hat bis jetzt noch keinen aufgehalten. Im Gegenteil, das Wort Gottes hat schon vielen geholfen, weil es ja immer ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Und auch in unseren Tagen wird es nicht anders sein. Gott sandte sein prophetisches Wort, sein lehrmäßiges Wort. Gott sandte das Wort in der gesamten Fülle, damit wir gesegnet werden, damit wir in die Geheimnisse eingeführt werden. Und dadurch erkennen wir gleichzeitig, was in Matthäus 13 damals den Jüngern gesagt wurde. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den anderen aber nicht. Wenn Gott uns die Geheimnisse seines Wortes und seines Willens anvertraut hat, dann erkennen wir daran, dass er uns aus der Masse herausgenommen, zur Seite für sich, mit sich genommen hat, um uns die Dinge, die anderen in Gleichnissen gegeben wurden, diese Gleichnisse uns wissen zu lassen, damit wir den Sinn und die Bedeutung derselben erkennen. Und wir haben auch begriffen, was in Offenbarung 1, Vers 1 geschrieben steht, dass Gott die Dinge, die er seinen Knechten jetzt mal einzahlt, gezeigt hat, dafür gedacht waren, um seinen Knechten in der Mehrzahl wissen zu lassen, was geschehen soll. Ich lese Vers 1, damit es allen klar ist. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten, also Mehrzahl, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte, Einzahl, seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott hat immer einen Knecht gehabt, dem er etwas offenbaren konnte. Aber diese göttliche Offenbarung war dazu gedacht, dass alle Knechte Gottes, die vom Herrn gesetzt werden, aus dieser göttlichen Offenbarung schöpfen und sie der Gemeinde weitergeben. Und so geschieht es bis auf den heutigen Tag. Stellt euch vor, wir müssen einfach sagen, ja, Gott hat dem Johannes alles geoffenbart, aber wir haben das Nachsehen. Wir sagen, oh, wie wunderbar, Gott hatte einen Propheten auf der Insel Patmos, Halleluja, Preis sei dem Herrn. Was habe ich denn davon? Es sei denn, mir wird zuteil, was Gott diesem einzelnen Manne wirklich offenbart hat. Sonst habe ich ja gar nichts davon. Ich kann begeistert sein, kann ein Lied auf ihn anstimmen. Ich habe einmal in Kanada, in Prince Albert, auf einer sehr großen Konferenz, da waren wirklich sehr viele Leute, da hat irgendein Schlagersänger, der sich bekehrt hat, er konnte übrigens sehr gut singen, singt bis heute noch sehr schön, und eine Musik, die mir gefällt, in jedem Fall hat er ein Lied auf Bruder Brennan gesungen. 4 Strophen, ein Lied auf Bruder Brennan. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ich war da der Gastredner, aber da war ich wirklich zu Gast. Ich habe aufräumen müssen, dass die Fetzen in alle Richtungen geflogen sind, und habe klar gemacht, dass Gott ein heiliger Gott ist und seine Ehre mit keinem Menschen auf Erden teilt, sondern dass alle Ehre und alle Lobpreis dem Herrn allein gehört. Und ich habe in der Predigt oder in der kurzen Ansprache, die Predigt kam ja später, aber die Häupter gingen mir alle runter. Was ich euch sage, die Häupter neigten sich alle. Da habe ich nur noch gefragt, ob es in der Apostelgeschichte bekannt geworden ist, ob jemals ein Lied auf Johannes den Täufer, auf Paulus oder irgendeinen anderen angestimmt wurde. Singet dem Herrn ein neues Lied und preiset seinen heiligen Namen, und alle Völker sollen ihn loben, denn er ist treu und gerecht und offenbart sich, wem er will, was er will und wo und wann er will. Aber die Ehre, die gebührt jedem Menschen. Keinem Menschen, sondern dem Herrn allein. Jeder Mensch gebe dem Herrn allein die Ehre. Ich musste eben an Folgendes denken. Mag vielleicht nicht ganz hierher passen, aber Gott hat es zugelassen, dass Bruder Brennan zu verschiedenen Zeiten Unterschiedliches über das gleiche Thema gesagt hat. Gott hat es so zugelassen. Ich übersetze die Predigten. Ich kenne eine ganze Serie von Aussprüchen, die hier und da anders sind. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass auch wir, die wir diesen Gottesmann schätzen und dem Herrn dankbar sind, dass er gesandt wurde, dass wir die Dinge in das Wort zurücknehmen und dass wir das zu predigen haben, was wir zufrieden, ich nehme das Wort zufrieden, zufrieden vor Gott, vor sich selber, vor der Gemeinde vortragen können. Habe ich das klar genug ausgedrückt? Nur das womit ich vor Gott bestehen kann. Und hundertprozentig weiß, hier verurteilt dich nichts. Hier bist du hundertprozentig der Sache auf die Spur gekommen. So ist es und nicht anders. So ist das, so spricht der Herr. Dann ruht man in Gott immer und ewig. Und das hat der Herr so gemacht, damit wir die Schrift durchforschen und nicht nur losrennen und sagen, der Prophet hat gesagt. Für mich muss Gott es gesagt haben. Und dann ist es für immer und ewig gesagt. Und dann stimmt es auch. Und dann weiß ich sogar, wo es geschrieben steht. Und zwar in der Bibel. Und das ist der Punkt, in dem uns einige nicht verstehen und dann meinen, dass wir geringschätzig auf einen Gottesmann schauen. Das ist weit, weit von der Wahrheit entfernt. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir die Mühe machen würde. Ich glaube, bis jetzt haben wir ungefähr 200 Predigten in deutscher Sprache. Könnt ihr einmal nachdenken und rechnen, wie viel Zeit da zum Übersetzen, zum Korrekturlesen, wie viel Zeit da draufgegangen ist? Ha, meint ihr, ich würde es tun? Wenn ich nicht überzeugt wäre, ich bin hundertprozentig überzeugt, wie Gott einen Johannes auf der Insel Patmos hatte, als seinen Knecht und Propheten, dem die zukünftigen Dinge in Bildern gezeigt wurden, so hatte Gott einen William Branham in unseren Tagen, einen großen Propheten, den er senden konnte, um diese Geheimnisse auf den Leuchter zu stellen. Wenn eine Predigt 2 Stunden dauert, dann kann auch ein Prophet mal Dinge einflechten und sagen, die doch irgendwie nach dem Wort der Schrift, ein guter Haushalter bringt aus dem Schatz seines Herzens Altes und Neues hervor. Da braucht nicht immer Neues zu fließen. Da kann auch mal etwas Altes dabei sein. Und wenn es dann dem so ist, dann legen wir das eine beiseite, wie er selber sagte, wenn wir einen Kirschkuchen essen, dann werfen wir den Kuchen nicht weg, wenn wir einen Stein darin finden, sondern wir werfen den Stein weg und essen den Kuchen auf. So haben wir es doch immer gemacht und so werden wir es auch bis ans Ende tun. Wie gesagt, ich will das nicht näher erläutern, aber es muss mal zum Ausdruck gebracht werden. Wir sind nicht Narren, die jetzt blind einem Manne folgen, sondern wir sind Menschen, deren Augen gesalbt worden sind mit der heiligen Salbung des Heiligen Geistes. Und wir sind dem Herrn dankbar für jede Offenbarung seines Wortes, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Zurückkommend hier zu Galater Kapitel 4. Lasst uns eben weiterlesen. Vers 2, also von dem Vergleich Erbe mit dem Sklaven, so er unmündig sei. In Vers 2, er steht, wenn er auch der Herr, er steht vielmehr unter Vormündern und Vermögensverwaltern bis zu dem vom Vater festgelegten Zeitpunkt. So standen auch wir, solange wir unmündig waren, als Sklaven unter der Herrschaft der Elemente der Welt. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Hier ist nicht nur um Sohn zu werden, sondern als mündiger Sohn in die vom Vater bestimmte verantwortliche Stellung hineingesetzt zu werden. Darum geht es hier. Und darum geht es auch bei uns als gläubig gewordene, denn durch die Wiedergeburt sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Aber durch die Taufe im Heiligen Geist werden wir in den Leib des Herrn, in eine göttlich bestimmte Aufgabe hineingestellt, die wahrgenommen werden muss in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Ich lese weiter aus Galater 4, Vers 6. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Oft werden Menschen gefragt, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und ich meine, darüber muss doch auch vielleicht sogar heute Vormittag ein klärendes Wort gesagt werden. Es gibt zumindest zwei Dinge, wenn nicht noch mehr. Aber das eine ist, als Jesus auferstanden war, hauchte er seine Jünger an und sprach, empfanget Heiligen Geist. Und denselben Jünger hat Jesus am Ende der 40 Tage gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Nicht dann werdet ihr meine Söhne und meine Töchter sein. Das werden sie mit der Wiedergeburt. Und deshalb steht hier geschrieben, dass er den Geist seines Sohnes, hier geht's um die Kindschaft, um die Sohnschaft. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, so dass wir, wie hier geschrieben steht, den Geist der Sohnschaft empfangen. Das ist noch nicht die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Das geschieht, wenn ein Mensch wirklich gläubig wird, die Vergebung der Sünden empfängt, eine Bekehrung erlebt und wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung, dann kommt der Geist Jesu Christi, der Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen können, aber Vater, in unser Herz hinein, weil Christus durch den Glauben in unseren Herzen Wohnung nimmt in dem Augenblick, wo wir ihn aufnehmen. Und es steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel geschrieben, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Es gibt kein Kind Gottes, das nicht diesen Geist des Herrn empfangen hätte. Das ist der Geist der Sohnschaft. Und den empfangen wir mit dem Augenblick der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Ich hoffe, dass das klar genug ist. Dann gibt's natürlich weitere Ausgießungen und Ausrüstungen des Heiligen Geistes. Dann gibt es Gaben, dann gibt es Früchte, dann gibt es den Geist, der in alle Wahrheit führt, der belehrt und so weiter, der von der Sünde überführt. Es gibt vieles. Aber hier geht es heute mal darum, dass wir begreifen, dass alle gläubig geworden den Geist, von dem hier geschrieben steht, empfangen haben. Wenn wir dann auf eine Geistesfülle, auf eine Geistestaufe warten, das ist wieder etwas anderes. Aber ich sage das und hebe es aus einem ganz bestimmten Grunde in dieser Weise hervor, weil ja geschrieben steht, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Es steht nicht geschrieben, wer den Heiligen Geist nicht hat, ist nicht sein. Man muss Gottes Wort ganz genau lesen. Und wer es nicht genau liest, der verfällt in eigener Klugheit, in die eigenen Gruben, die er gegraben hat. Lesen wir es hier eben noch schnell weiter. Aus Galater 4 noch einmal und dann aus dem Römerbrief. Galater 4, Vers 6. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater, mithin bist du kein Knecht mehr, sondern ein Sohn. Bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Und jetzt gehen wir zu Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, hier können wir einige Verse lesen, meinetwegen. Vers 11 ist auch sehr wichtig. Und dann von Vers 14, eigentlich müsste man vieles im 8. Kapitel lesen. Vielleicht beginne ich doch mit Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft. Merkt ihr, Paulus hat ja hier den Unterschied zwischen Knecht und Sohn hervorheben wollen. Wenn der Sohn unmündig ist und der Erbe des ganzen Reichtums und Vermögens wäre, so besteht zwischen ihm und dem Knecht kein Unterschied, es sei denn, die Mündigkeit ist da und der rechtmäßige Erbe wird als Sohn in sein Erbteil eingesetzt. Und nun lesen wir hier in Römer 8, Vers 15, der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Eben dieser Geist ist es, der vereint unserem Geiste bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Halleluja, preis sei Gott. Und wenn ich jetzt alle hier fragen würde, und das tue ich nicht, Gott kennt mein Herz, um einem Menschen ein Ruhekissen unter seinen Kopf zu legen. Aber wenn ich jetzt fragen würde, und zwar alle diejenigen, die meinen, noch nicht geistgetauft zu sein, ihr könnt aber diesem Worte voll zustimmen, dass ihr den Geist der Sohnschaft empfangen habt und aber Vater rufen könnt. Ihr wisst, Gott ist unser himmlischer Vater. Stimmt's oder nicht? Also, habt ihr Gott erlebt? Habt den Geist der Sohnschaft empfangen? Ich muss das einmal sagen. Denn die Zweifel, die gehen umher und sie bleiben nicht draußen. Sie kehren in die Herzen der Menschen ein und machen uns innerlich kaputt. Und das darf nicht sein. Wir sind Kinder Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben die Rechtfertigung erlebt und den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen können, aber Vater. Und mit diesem Erlebnis, mit dieser Glaubensgewissheit können wir doch sagen, Herr, du bist unser Vater. Und es steht geschrieben, wenn ein irdischer Vater seinen Kindern gute Gaben zu geben vermag, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes und den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Es ist einfach notwendig. Aber ich wollte das hier gesagt haben, damit ein für allemal jeder Zweifel aus jedem Herzen, aus jedem Kopf, aus allem Denken und Überlegen herausgenommen wird, und zwar ein für allemal. Wenn du, teurer Bruder und teure Schwester, glaubst, dass Jesus Christus als Sohn Gottes für dich am Kreuz auf Golgatha starb und dass deine Versöhnung mit Gott dort stattgefunden hat und dass die Schuld deiner Sünde vergeben wurde und so weiter und so weiter, dann hat Gott aus einem Menschenkind ein Gotteskind gemacht und du darfst dich als Gotteskind freuen. Vielleicht bist du noch nicht mündig, vielleicht fehlt noch dies oder jenes. Aber Gott hat dich begnadigt und dich zu einem Gotteskinde gemacht. Bitte lasst euch dieses nie wieder streitig machen. Ein jeder Mensch, der aus Gott geboren wird, wird wiedergeboren aus Wasser und Geist. Es gibt keine Wiedergeburt ohne den Heiligen Geist. Und wir werden zu einem Tempel Gottes und der Herr nimmt Wohnung in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann als Kinder haben wir den Anspruch, dass der Herr weiter mit uns geht, dass wir ein geistliches Wachstum erleben, dass wir mündig werden, dass wir als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden können. Das bedeutet ja, das Offenbarwerden der Sohnschaft. Nicht nur, dass wir Söhne sind, sondern als Söhne Gottes offenbar werden. So war es auch bei unserem Herrn. Er ist durch den Geist und aus dem Geiste gezeugt worden und wurde dann, als in den Dienst gestellt werden sollte, mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann seinen Dienst auszuführen. Genauso ist es mit uns. Wir sind durch die Wiedergeburt Söhne und Töchter Gottes und werden dann durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in den Leib Christi hineingetauft, um so eine Aufgabe in der Gemeinde auszufüllen, auszuführen. Wenn also jemand die Frage stellt, redest du in Zungen? Und dann sagt jemand, der antwortet, nein. Und wenn dann als Drittes gesagt wird, dann hast du den Heiligen Geist nicht, das stimmt nicht. Man muss also ganz reell bleiben und die Dinge so nennen, wie sie sind. Hier steht's geschrieben, wenn jemand den Geist Christi nicht hat und der Geist Christi ist der Geist der Sohnschaft, kann man das deutlicher machen? So lehrt es hier die Heilige Schrift und so haben wir es weiterzugeben. Und dann wissen wir auch, dass wir als Söhne und Töchter Gottes auf mehr warten. Wenn jemand die Frage so stellen würde, bist du geistgetauft worden? So könnte man die Frage auch stellen. Das ist wieder eine ganz andere Sache. Genau wie man fragen kann, hast du eine Bekehrung erlebt? Wie man fragen kann, hast du die Wiedergeburt erlebt? Man kann also einige Fragen stellen und zu diesen Fragen dann die Antwort geben und sehen, ob man diese Dinge mit Gott wirklich erlebt hat. Es ist sehr wichtig, und das merken wir auch jetzt, dass wir das Wort der Schrift recht teilen. Niemand braucht sein Haupt zu beugen und sich niederschlagen zu lassen, der ein Kind Gottes geworden ist und den Geist der Sohnschaft hat und weiß, ein Gotteskind geworden zu sein durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes und das vollbrachte Erlösungswerk. Der braucht sich von keinem niederdrücken zu lassen. Nur gemeinsam wollen wir tatsächlich unseren Weg mit Gott gehen, bis wir zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle kommen, dass wir Geist getauft werden, dass wir mit dem Geist Gottes versiegelt werden, dass wir vom Geiste Gottes geleitet werden, dass die Früchte des Geistes, dass die Gaben des Geistes, ja, dass Christus in unserem Leben offenbar werden könnte, damit auch wir mit ihm offenbar werden können in Herrlichkeit. Aber seid doch getröstet heute, seid doch auferbaut auf diesem allerheiligsten Glaubensgrunde und danket dem Herrn, der Großes an uns allen aus Gnaden geschenkt hat. Ich heb es noch einmal hervor. Es steht nicht geschrieben, wer den Heiligen Geist nicht hat oder wer die Geistestaufe nicht hat, der hat nichts, sondern wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Und jedes Menschenkind, das von Gott in Christo erkauft und mit sich selbst versöhnt wurde, bekommt und empfängt neues göttliches Leben als Sohn und Tochter Gottes, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und derselbe Geist, derselbe Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft, der in Christus war. Und warum heißt er Geist der Sohnschaft? Es geht doch um Söhne und Töchter Gottes. In Matthäus 3, du bist mein geliebter Sohn, nicht Erlöser, nicht Fürsprecher. Das Wort, das richtige Wort wurde gesagt. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 17, dies ist mein geliebter Sohn. Hier geht's um die Sohnschaft. Es hat Gott gefallen, dass Jesus Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Es hat Gott gefallen, dass nach dem Ebenbild Jesu Christi Söhne und Töchter Gottes durch den Samen des Wortes und durch die Zeugung des Geistes, Kraft des Blutes des Lammes zu neuem Leben gebracht werden. Und deshalb steht ja auch geschrieben, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind jetzt Gottes Kinder, aber noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Halleluja. So wird es sein. Wir werden ihm gleich sein. So wie alle das Bild des ersten Adam an sich tragen, so führt Paulus in 1. Korinther 15 aus, werden auch alle das Bild des zweiten Adam an sich tragen. Also, wir nehmen diese Dinge dankbar entgegen und möchten den Lobpreis unserem Herrn entgegenbringen, der aus Menschenkindern Gottes Kinder gemacht hat. Wir singen nicht nur, wir bezeugen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Und dann möge vielleicht noch dieses Wort aus dem Römerbrief einigen zu Hilfe kommen, wo geschrieben steht, wer den Herrn als Retter bekennt, der wird selig werden. Römer Kapitel 10, Vers 8 und 9. Sondern, was sagt sie? Nahe Römer Kapitel 10, Vers 8. Sondern, was sagt sie? Nahe ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das ist Gottes heiliges Wort. Und das haben wir alle bekannt und wir sind gerettet worden. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, den Geist Jesu Christi und können ausrufen, aber Vater. Wir haben ein Recht, Gott als unseren himmlischen Vater anzusprechen. Wir haben ein Recht zu bezeugen, dass wir Söhne und Töchter Gottes geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. In ihm hat er den Anfang gemacht und von ihm steht's geschrieben in Offenbarung Kapitel 3. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Ja, welche Schöpfung Gottes? Der neuen Schöpfung in Jesus Christus, unserem Herrn. Nicht der Schöpfung seit Adam, sondern der neuen Schöpfung Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Mögen diese Bibelstellen und die kurz gegebenen Erläuterungen und Bemerkungen uns behilflich sein, zur Ruhe in Gott zu kommen einerseits, nämlich in der Tatsache und dem Gedanken, dass wir Kinder Gottes geworden sind, aber dann zweitens danach zu streben, die ganze Fülle der Gottheit in uns zu tragen, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, gesalbt zu werden, ausgerüstet zu werden, versiegelt zu werden. Und da haben wir jetzt als Söhne und Töchter Gottes die Möglichkeit zu sagen, treuer Vater, du hast all die Verheißungen gegeben, wir sind deine rechtmäßigen Erben. Wir möchten Anteil daran haben. Du hast die Verheißung gegeben. Wir glauben sie. Mach uns mündig. Segne uns. Schenk uns geistliches Wachstum. Gib uns alles, was du in deinem Worte verheißen hast. Und ihr werdet sehen, der Herr wird mit uns weitergehen. Dann werden wir mit Gott auch nicht mehr hadern. Seid einmal ehrlich, wie viele haben mit Gott schon gehadert, sind in Not geraten und haben einen inneren Zwiespalt miterlebt? Kommt in Gott zur Ruhe. Er kennt die Seinen. Ihr wisst doch selber, ob ihr Gott erlebt habt, ob ihr eine Bekehrung erlebt habt, ob Gott euch aus der Welt herausgezogen, von dem Verderben auf den schmalen Weg gebracht hat. Ihr wisst doch selber, ob ihr die Gnade Gottes geschmeckt und ob Golgatha für euch eine Bedeutung hat. Ihr wisst doch selber, dass ihr aus dem Tode in das Leben hinübergegangen seid. Ihr habt Frieden mit Gott empfangen durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt nicht mit Vorwürfen, nicht in irgendeiner Art, die dem Herrn nicht gefällt, sondern einfach wie ein Kind zum Vater sprechen würde, sagen wir es ihm: Herr unser Gott, du bist unser Vater geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du bist Vater über alles, was Kinder heißt. Und du hast gesagt, sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Du hast aber auch gesagt, wenn der Sohn unmündig ist, dann besteht zwischen ihm und dem Knecht kein Unterschied. Dann sind beide gleich schlecht dran. Aber wenn der Sohn mündig wird, wenn er eingesetzt werden kann in sein Erbteil, dann wird der Unterschied offenbar. Also können wir es dem Herrn sagen, mach du selber den Unterschied offenbar. Da gibt's ein Wort vom Unterschied im Alten Testament, im Propheten Malachi. An dem Tage werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der mir dient, und dem, der mir nicht dient. Gott hat Menschen, die ihm dienen. In ihnen wird er kein halbes Werk zurücklassen. In ihnen wird er das angefangene Werk gnädig und herrlich vollenden bis auf den Tag seiner Zukunft. Möge der treue Gott uns im Glauben gestärkt, gefestigt, gegründet haben, dass wir ihn loben und preisen und wissen, er wird alles geben, was er verheißen hat, denn er ist treu. Gelobt und gepriesen sei unser Gott. Und ich meine, heute sollten alle Amen sagen, wirklich alle. Amen. Gelobt und gepriesen sei er, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen und ihm die Ehre geben. Wir neigen die Häupter vor dem allmächtigen Gott, der auch heute mit uns geredet hat durch sein Wort. Er hat beides gesagt und getan. Er hauchte an und sprach, nehmet hin, Heiligen Geist. Er gab die Verheißung, wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Eins ist der Geist des Sohnes, der aber Vater ruft und unserem Geiste Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann kommt die Fülle desselben Geistes. Es ist immer ein und derselbe Heilige Geist, der alles in allen bewirkt. Die Erneuerung, die Wiedergeburt, alles bewirkt der Heilige Geist. Und dann erfüllt er das gereinigte Gefäß, damit es brauchbar in seinen Dienst gestellt werden kann. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Ihr Lieben, Gott ist treu. Er will nicht, dass eines seiner Kinder sich im Unglauben abplagt, in Gewissensnöten verharrt und mit Zweifel dahin lebt. Er will Glauben schenken, Zuversicht geben. Er will aufrichten, stärken und gründen. Freut euch, ihr, die ihr Gott erlebt habt und Kinder Gottes geworden seid, die ihr von einem Tage, von einem Erlebnis wisst, da ihr euer Leben Gott übergeben habt. Ihr wisst, es kam Friede Gottes in euer Herz. Und ihr erlebtet es und bekamt die Gewissheit, Gottes Kinder geworden zu sein. Die Last wurde von euch genommen, die Schuld vergeben, die Sünde gesühnt. Ihr wurdet ein Eigentum des Herrn, Kinder Gottes, weil ihr an ihn und an das von ihm vollbrachte Erlösungswerk gläubig geworden seid. Nun wartet noch mehr auf uns, eine ganze Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Wir sind nun Gottes Kinder, wir sind durch die Wiedergeburt geworden. Und jetzt möchten wir erfüllt werden mit Heiligem Geist, möchten gesalbt werden, ausgerüstet zum Dienst, möchten versiegelt werden auf den Tag der Leibeserlösung. Alles das hat Gott bereit. Und bitten wir gemeinsam darum und danken wir dem Herrn, dass er es tun wird. Er muss es tun, weil wir sonst die Vollendung ja nicht erleben könnten. Und er wird alles tun, was dazu nötig ist, damit wir ohne Flecken und ohne Runzel vor seinem Angesicht dargestellt werden können. Er wird es tun. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Singen wir noch herrliches Golgatha.
Herrliches Golgatha, herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha, herrliches Golgatha, meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha.
Herr unser Gott, gemeinsam danken wir dir für dein klares und wahres Wort. Du beantwortest jede Frage, gibst Aufschluss, ja schenkst Licht über alles. Geliebter Herr, du hast uns als Erlöser, als Sohn Gottes, deinen Geist gegeben, dein Leben, dein Wesen dürfen wir tragen. Und in diesem deinem Geiste, im Geiste der Sohnschaft, die aufgerichtet wurde, dürfen wir sagen, aber Vater. Und so konntest du als Sohn sagen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und es schämte sich nicht, uns deine Brüder zu heißen. Geliebter Herr, habe innigen Dank für die Erlösung, habe Dank für das vollbrachte Werk auf Golgatha und auch für das in uns vollbrachte Erlösungswerk. Wir sind erlöst, wir sind dein Eigentum, wir sind Kinder Gottes geworden und wir haben den Geist Christi empfangen, als wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, wollest uns jetzt allen die Verheißung des Vaters geben. O Gott, eine Einsetzung in die Sohnschaft, eine Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Herr, sei du mit uns allen. Schenk uns Klarheit und Glaubensgewissheit, dass der Feind nicht hinterhaken und irgendeine Not hervorbrechen würde. Im Gegenteil, dass der Not ein Ende bereitet wird und wir hier als Gläubige sitzen, die dein Wort hören und glauben und von dir gesegnet werden. Herr allmächtiger Gott, habe du deinen Weg mit deinem Volke hier und auf der ganzen Erde und vollende dein Werk in Kürze und komme bald. Dir sei alles anbefohlen. Sei du mit uns, o Herr, ja, erhebe dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.